Mein Beispiel dazu ist immer, wenn ich ein Herzmittel entwickle und alles wegschmeiße, was nicht auf das Herzmittel, auf die Entwicklung von dem Herzmittel einzahlt. Und ich zum Schluss drauf komme, naja, Herzmittel ist vielleicht nicht ganz so ein gescheites, aber irgendwie geben diese Probanden dieses Ding so ungern zurück. Und ich ignoriere dieses Signal. Und viele Innovationen passieren genau so, indem Dinge eigentlich für etwas anderes verwendet werden, als für das sie ursächlich gedacht worden sind. Und trotzdem oder eigentlich genau deswegen noch viel, viel besser sind.
Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, dein Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und natürlich eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Autorin, Organisationsberaterin und Ausbilderin für systemische Führung und Beratung. Und heute geht es im Podcast um den produktiven Umgang mit Komplexität. Es geht um Antifragilität als Haltung und als Organisationsprinzip und darum, welche Rolle künstliche und auch menschliche Intelligenz zukünftig in Organisationen spielen könnte. Mein Gast ist Thomas Pisa. Er ist Organisationsberater, Autor und Denker zwischen Wissenschaft, Praxis und Satire. In seinem Buch Komplexität als Stärke zeigt er, wie Organisationen lernen können, mit Disruptionen besser zu werden und warum Planung in komplexen Umfeldern oft nur noch eine Illusion ist. Ja, lieber Thomas, du bist aus Wien zugeschaltet, in der Nähe von Wien. Ich freue mich, dass wir heute sprechen.
Liebe Christina, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ja, du bewegst dich also zwischen Organisationsberatung, Forschung und Satire, ein lustiger Dreiklang. Was verbindet diese Welten für dich persönlich?
Naja, die Satire ist mehr oder weniger passiert. Das waren, als ich aus meiner langjährigen Zugehörigkeit bei meiner alten Firma ausgestiegen bin, A1 Telekom Österreich, habe ich mir ein paar Sachen von der Seele geschrieben in Form von Kurzgeschichten. Ich sage mal Anekdoten aus dem Büroalltag. Und die sind natürlich satirisch. Jetzt fragt man sich, was hat ein Satirebuch mit einem zweiten Buch, Komplexität der Stärke, das ein klassisches Fachbuch ist, zu tun? Wie hängt das zusammen? Ich würde sagen, die Satire ist die Diagnose und das zweite Buch ist, ich würde nicht sagen Heilmittel, aber zumindest eine Anleitung, um mit der Diagnose leben zu können.
Also im Prinzip die österreichische Antwort auf Martin Suter hast du dann da.
Richtig, der war tatsächlich die Inspiration mit seinen beiden Büchern Business Class.
Business Class, ja. Genau. Ja, ich finde ihn auch super und habe auch, glaube ich, alles von ihm gelesen.
Ich auch sehr viel, ja.
Ich habe auch gedacht, ich glaube, wenn ich mal schreibe, dann wäre das auch so in die Richtung. Ja, also wenn ich sowas mal schreiben würde, Fachbücher mache ich ja schon. Also dann lass uns mal auch fachlich werden. Halb fachlich, halb persönlich. Vielleicht sogar Bezug nehmend auf dieses satirische Buch. Gibt es eine Erfahrung, die du gerne mal zitierst oder auf die du dich berufst, wenn du sagst, naja, und genau deshalb müssen wir jetzt mal ein bisschen aufräumen und hier auch ein bestimmtes Verständnis von Komplexität in die Welt tragen?
Ich würde nicht direkt eine anekdotische Erfahrung ins Feld führen, sondern eher eine Erkenntnis der letzten Wochen, die in mir entstanden ist. Also vielleicht sollte man anfänglich einmal überhaupt erklären, was ist kompliziert und komplex, damit man die beiden Begriffe mal verstanden hat, weil es ist ja ein wesentlicher Unterschied. Eine komplizierte Sache ist etwas, das sehr mechanistisch ist, also wo man die Dinge berechnen, planen und verstehen kann, grundsätzlich irgendwas, was aus Zahnrädern besteht, wie eine Schweizer Armbanduhr, eine mechanische. Die kann man zerlegen und zusammenbauen und sie wird vorher und nachher gleich funktionieren. Kann aber nur eine Sache, nämlich die Uhrzeit anzeigen. Das tut sie exakt, wenn sie richtig zusammengebaut ist und ist somit zu 100% determiniert. Demgegenüber stehen komplexe Dinge und Komplexität heißt, ich habe so viele Möglichkeiten, wie sich ein System nach vorne entwickeln kann, dass ich es nicht mehr antizipieren kann und nimmer planen kann. Ich habe keine klare Kausalkette in die Zukunft gedacht. Mein Beispiel ist immer ein schwieriges Gespräch mit dem Lebenspartner, nämlich über die Wochenendgestaltung, die man lieber mit dem besten Freund oder der besten Freundin eigentlich abhalten würde wollen. Und dieses schwierige Gespräch, das kann man nicht berechnen. Ja, das kann immer unterschiedliche Ausgänge haben. Immer dort, wo Menschen ins Spiel kommen, kann es komplex werden. Und jetzt vielleicht zurück zu der Erkenntnis. Wir sind ja oft im Unternehmenskontext, Mittelmanagement damit konfrontiert, dass von oben die Anforderung kommt, wann ist denn das fertig? Hast du das schon geplant? Ist das eingetütet? Ja? Und in unserem Bauch grummelt es aber ein bisschen, weil wir das Gefühl haben, wir können es eigentlich nicht wirklich genau sagen, sind aber genötigt, in so einem Fall natürlich irgendeine Form von Commitment abzugeben. Und demgegenüber, auf der Unterseite sozusagen von unten, von den Mitarbeitenden kommt die Forderung, du musst mir die Strategie schon genau erklären und was wir zu tun haben. Und du hast das Gefühl irgendwo, ja, aber so klar ist die Strategie nicht, die hat nur immer genug Unsicherheiten drinnen. Und auch da bist du genötigt, Klarheit vordergründig zu bringen. Und das passiert von oben und von unten. Und wir haben permanent dieses Druckgefühl im Bauch, aber wir können es eigentlich nicht wirklich sagen. Und die Perversität in dem gesamten Spiel ist noch dazu, dass wir es umdrehen auch noch. Ja. Wir fragen nach oben, ich brauche mehr Klarheit. Und nach unten fragen wir, wann ist denn das endlich fertig? Du wirst doch wohl noch etwas planen und umsetzen können. Ja? Und so haben wir in der ganzen Organisation eigentlich unnötig Druck, weil wir vor einer komplexen Herausforderung stehen, wo wir nicht genau sagen können, wie es funktioniert, und behandeln es aber als etwas Kompliziertes. Und immer dann, wenn wir etwas Komplexes mit einer komplizierten Methodik versehen, dann wird es nicht besser, sondern nur schlechter.
Ja. Ja, dazu ein Gedanke. Also ich sag mal, auf der Zeitdimension müsste es ja kein Problem sein, wenn nämlich anerkannt wird, dass fertig haben nicht heißt, es ist so absolut richtig und ich habe alles berechnet und vorhergesehen und deswegen ist es jetzt fertig, sondern was fertig ist, braucht ja eine andere Definition, wenn es eben einfach so viele Möglichkeiten gibt, wie es ausgehen könnte, dass es nämlich nicht mehr berechenbar ist. Ne? Und das ist ja, glaube ich, eher das Problem und nicht, dass es nicht schnell gehen könnte.
Ja, und hinzu kommt ja, wenn wir dann tatsächlich mit komplizierten Methoden, weil das ist ja die Erwartungshaltung an einen Manager, du musst entscheiden. Wozu bist du denn sonst Manager? Ja? Entscheide dich jetzt.
Was aber ja auch schon wieder Quatsch ist. Also aber gut, ne? Ja, aber klar, ich folge dir, dass das natürlich immer noch total präsent ist. Ja.
Und dass diese Steuerungsillusion damit aufgebaut wird, wir haben das im Griff, wir müssen nur genug Druck aufbauen, dann passiert das so. Was man aber nicht dabei sieht, dass wenn ihr ein System habt, das sich in unterschiedlichste Richtungen entwickeln kann, wie viel Chancen ich mir vergebe, dass sich das System in dem Pfad entwickelt, wo es energetisch am leichtesten geht, also wo es am smoothesten ist und wo vielleicht etwas rauskommt, das nicht genau dem Ziel entspricht, aber es vielleicht sogar noch besser ist. Mein Beispiel dazu ist immer, wenn ich ein Herzmittel entwickle und alles wegschmeiße, was nicht auf die Entwicklung von dem Herzmittel einzahlt. Und ich zum Schluss drauf komme, naja, Herzmittel ist vielleicht nicht ganz so ein gescheites, aber irgendwie geben diese Probanden dieses Ding so ungern zurück. Ja? Und ich ignoriere dieses Signal. Und dann vergebe ich mir die Chance, dass ich Viagra entdeckt habe und einen Megaseller eigentlich in meinem Portfolio habe. Ja.
Ja.
Genau. Und viele Innovationen passieren genau so, indem Dinge eigentlich für etwas anderes verwendet werden, als für das sie ursächlich gedacht worden sind. Und trotzdem oder eigentlich genau deswegen noch viel, viel besser sind.
Ja. Welche Konsequenzen ergeben sich denn daraus? Also, ne, jetzt erkenne ich das, aber bin ja trotzdem jetzt eingebunden in meine Organisation, die nun mal nach dieser Logik funktioniert. Wie kommt man denn da jetzt überhaupt raus in ein, ja, nützlicheres Verständnis im Umgang mit Komplexität?
Naja.
Fünf Runden, das bedeutet mir viel. Nicht wegen der Zahl, sondern wegen der Menschen, die ich in diesem Kurs schon begleiten durfte. Führungskräfte, BeraterInnen, UnternehmerInnen, die danach mit einem anderen Blick auf ihre Organisation schauen. Die mir danach noch schreiben, dass Sie vor wichtigen Terminen nochmal in den Unterlagen blättern. Das ist der Anspruch unserer Fortbildung, systemische Organisationsgestaltung und Führung nicht folgenlos zu bleiben. Du lernst, wie Organisationen wirklich ticken, du probierst das Gelernte direkt in deiner Praxis aus und du schließt ab mit einem Zertifikat und einer Gemeinschaft, die bleibt. Season 5 startet Anfang September 2026. Melde dich jetzt noch an unter akademie@become-better.org oder schau in die Shownotes für den Link zum Zertifikatskurs. Vielleicht sehen wir uns ja ganz bald persönlich. Die Fortbildung könnt ihr euch natürlich auch komplett ins Unternehmen holen. Neben unserem Inhouse-Programm zur Organisationsgestaltung haben wir auch weitere wichtige Formate im Angebot, zum Beispiel zu systemischer Führung und zu Konfliktbearbeitung. Wir freuen uns auf eure Anfrage.
Das eine ist einmal das Eingeständnis zu sagen, ich weiß es gerade nicht. Ja? Das ist natürlich problematisch im Management, das ist der Horrorzustand im Management, weil du musst es ja wissen, schließlich bist du ja Manager. Aber das muss man dann halt auch ein bisschen aushalten können. Ich weiß es nicht und daraus folgt natürlich dann eine andere Form von, wie gehen wir es jetzt an? Das kann nicht sein mit irgendwelchen Entscheidungen, sondern das kann sein mit Fragen, das kann sein mit Experimenten, um damit mit echten Experimenten, um Know-how und Wissen aufzubauen über das, was mir gerade bevorsteht, um vielleicht dann das Ding besser zu verstehen, um tatsächlich zu entscheiden. Und die Entscheidung ist dann eine wirkliche Entscheidung, weil sie ist unter Unsicherheit und noch immer nicht berechenbar, solange es in der komplexen Domäne verharrt. Und das muss man auch gutieren. Das ist dann kein Fehler, wenn sich diese Entscheidung vielleicht hinterher als nicht günstig herausstellt. Es wäre ja, ich habe ja nicht absichtlich falsch entschieden oder schlecht entschieden. Ich habe unter bestem Wissen und Gewissen entschieden, unter einer Nichtverfügbarkeit aller Informationen. Und dann habe ich de facto eine Hypothese aufgestellt, die sich vielleicht nicht als ganz richtig herausgestellt hat. Aber das ist kein Fehler, das ist ein Irrtum. Und das entschärft die Situation ja auch schon drastisch. Ich mag diesen Begriff der Fehlerkultur deswegen nur bedingt, weil die lässt das Vokabel Irrtum eigentlich außen vor. Und wenn ich in der komplizierten Domäne, wo alles klar ist, ja, wo Regeln die richtige Form zur Steuerung sind, wo Effizienz das Richtige ist, ja, wenn ich dort einen Fehler begehe, weil ich irgendeine Regel breche, dann ist das nun mal ein Fehler. Aber in der komplexen Domäne würde ich eher von einem Irrtum sprechen.
Mhm. Ja, oder eben von diesem Nichtwissen, ne, in dem Moment.
Ja,
genau, wo man es auch nicht wissen kann. Schauen wir mal auf das Thema Change-Prozesse und dass ja dann doch auch viele mit Zielbildern arbeiten, ja. Und du schreibst ja auch, dass das klassische Arbeiten eben mit Zielbildern eher an Wirkung verliert. Jetzt käme man natürlich schon auf Ideen, wenn man uns bis jetzt schon zugehört hat. Aber wie beschreibst du das? Also was passiert, wenn Organisationen jetzt an solchen Zielbildern festhalten oder überhaupt erstmal welche entwickeln wollen?
Ja, naja, ich meine, wie gesagt, in der komplizierten Domäne ist an Zielbildern nichts falsch. Da kann ich ja in die Zukunft planen und analysieren. Goldrichtig. Ja. In der komplexen Domäne picke ich ja mit einem Zielbild und je konkreter es ist, desto stärker passiert das, ja einen Pfad in die Zukunft heraus. Den nagle ich quasi ein. Und die anderen möglichen, weiß ich nicht, 2 Millionen Pfade schließe ich ja damit aus. Und Zielbilder sind ja oft einmal idealisierte Zustände. Ja, natürlich, wenn ich zu meinem Internisten gehe und der zeigt mir ein Foto von einem 25-jährigen braungebrannten Fitnesstrainer und sagt, so musst du ausschauen, Thomas, ja, damit du fit bist. Ja. Und ich sage, ich bin 55, habe Hüftarthrose, Übergewicht und Bluthochdruck, ich werde nie so ausschauen wie dieser Fitnesstrainer. Ja. Dann ist dieses Zielbild zwar schön, aber frustrierend auch zugleich, ja, weil du es ja nie erreichst. Viel wichtiger als Zielbilder hinzulegen, ist den Ist-Zustand gut zu kennen. Wo ist denn mein System? Wo steht meine Organisation? Und zwar überall. Ja? Und auch die Ambivalenzen in diesen Bildern im Ist-Bild auszuhalten. Weil natürlich ein Vorstand ein anderes Bild über die Ist-Situation hat, als irgendjemand, der in der Softwareentwicklung drinnen steckt oder im Lager arbeitet. Aber all diese Bilder sind valide und all diese Bilder sind wichtig, wenn es darum geht, wir müssen in eine Richtung und nicht zu einem in ein Zielbild wechseln, ja, sondern in eine Richtung gehen, dann muss ich ja wissen, wo stehen die Leute? Wo fließt denn heute schon Energie im positiven Sinne, die ich nutzen kann? Nehmen wir das KI-Thema. Gibt schon irgendwo Leute, die unterm Tisch einen Server laufen haben, quasi in der notwendigen oder in der nützlichen Illegalität, da, wo ich schon mal ansetzen kann, wo es eine Energie gibt in Richtung von KI? Weiß ich das? Weiß ich das nicht? Ja. Und das ist das Entscheidende. Ist Bild und Richtung. Ja,
ja, genau. Also wie siehst du das jetzt? Es gibt ja dieses Zitat von Lewis Carroll, ne, hier aus Alice in Wonderland, wo diese Grinsekatze sagt, naja, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann ist jeder Weg der richtige.
Ja, also irgendeine Richtung muss ich natürlich vorgeben. Ich kann nicht sagen, ich mache das Ist-Bild und dann laufen wir irgendwo hin und das so schnell wie möglich. Ja. Die Frage ist, wie schränkt der Zielkorridor ein? Also ist es das Herzmittel oder ist es grundsätzlich ein Medikament? Und je breiter er ist, desto mehr lässt er natürlich zu. Je breiter er ist, desto mehr muss ich natürlich auch potenziell abtesten, welche Richtungen gut sind. Und genau dieses Gespür zu entwickeln, erstens einmal das Gespür im Management zu entwickeln, was ist denn eine komplizierte und was ist eine komplexe Situation? Und zweitens das Gespür zu entwickeln, was ist denn möglich, wie sehr schränke ich die Zielrichtung ein, wie sehr lasse ich sie offen? Das ist eine Ermessenssache, die du eigentlich ja nur in dem konkreten Kontext treffen kannst.
Mhm. Okay. Ich frage mich gerade noch, was heißt das dann eigentlich für Strategieentwicklungen?
Naja, ist die Frage, was man unter Strategie versteht. Wenn man das unter Strategie versteht, ich habe einen Plan, um etwas umzusetzen, ja, dann ist die Frage, wie komme ich zu dem Plan, wenn ich jetzt kein Zielbild habe und das Ist-Bild vielleicht verstehe, aber dann wie soll ich es runterbrechen in irgendwelche 7 Meilensteine? Das geht ja nicht, ja. Das heißt, ich fange an mit dem Ist-Bild, definiere die Richtung und lerne mit den Experimenten. Je mehr ich lerne, desto enger wird vielleicht auch mein Zielkorridor und desto klarer kann ich dann auch etwas, was im Komplexen startet, in die komplizierte Domäne rüberziehen, um tatsächlich dann einen Plan zu generieren, den ich verfolgen kann. Das ist ja kein statisches System im Sinne von, das ist ein Big Dama in der komplexen oder komplizierten Domäne und bleibt dort. Das hat ja eine hohe Dynamik. Es fängt an mit, ich weiß gar nichts und dann lerne ich, dann weiß ich mehr. Und umso mehr ich lerne und umso mehr ich in die Erkenntnisse investiert habe und die auch anwende, desto mehr kristallisiert sie natürlich auch eine Strategie, eine potenzielle heraus.
Mhm. Ja.
Aber grundsätzlich, Kynefin, also von dem ja vieles stammt, über das wir gerade reden, von Dave Snowden. Oder der Dave Snowden selbst hat erst vor kurzem ein neues Modell hervorgebracht, wie man Strategie oder welche 4 Felder er in der Strategieentwicklung sieht. Ja? Das heißt, glaube ich, RAS, Wavering Risk and Strategy. Und da unterscheidet er mehr oder weniger die 4 Fälle klassische Strategieentwicklung in der komplizierten Domäne. Ich lege das Ziel fest, mache einen Plan und exekutiere den Plan. Top-down. Top-down, sehr grob. Mhm. Bottom-up in der komplizierten Domäne wäre Startup. Ja? Also ich lerne viel vom Kunden, setze auf eine Wette, pivotiere recht schnell. Top-down und grobgranular wäre klassisches Kynefin-Vorgehen. Ich experimentiere, lege aber top-down quasi die Regeln fest, in welche Richtung soll es gehen und was soll experimentiert werden und welche Strukturen wollen wir ausprobieren. Und bottom-up und feingranular wäre dann Schwarmintelligenz. Ich frage alle.
Mhm. Okay, und jetzt kann man gucken, wo...
Wo wo bin ich denn? Ja? Ja. Was ist denn für mich das passende Vorgehen?
Ja.
Ja?
Na, mir ging gerade noch so durch den Kopf, kleines Zitat, Effectuation, ne? Dieser Ansatz, gibt es auch hier im Podcast eine Episode dazu, könnt ihr gerne mal reinhören an der Stelle. Wenn du jetzt Snowden sagst, dann lass uns doch einmal hier schauen auf die Antifragilität, ja?
Mhm.
Und es wird ja häufig gleichgesetzt mit Resilienz. Mhm. Da sagst du, das ist aber ein großer Unterschied.
Genau. Also Da müssen wir jetzt vom Snowden zum Herrn Nassim Taleb wechseln, der den Begriff der Antifragilität 2012 mit seinem Buch Antifragile in die Welt gestoßen hat, erstmals. Der auf der Suche war nach etwas, was das Gegenteil von fragil darstellt. Und diese Begriffe fragil, resilient, antifragil und robust als vierten Begriff, die beschreiben jetzt nicht ein System, sondern die beschreiben eigentlich die Reaktion eines Systems auf eine Störung. Ein System kann, wie ein Glas Wasser, kann auf den Boden fallen, geht damit kaputt, reagiert fragil, verliert seine Leistungsfähigkeit. Ja? Klassisches fragiles System. Ein System kann einer Störung unterworfen sein und gar nicht darauf reagieren, wie ein Stein, der im Regen liegt. Da ist dem Stein ziemlich wurscht. Der reagiert robust. Ein System kann vielleicht durch eine Krise gehen und sich wieder einpendeln im ursächlichen Zustand und bei der ursächlichen Leistungsfähigkeit, dann wäre es resilient. Wir suchen aber etwas, was unter Störungen besser wird. Also das wirkliche Gegenteil von fragil ist. Ja? Und das nennt der Nassim Taleb antifragil. Das ist ein System, das unter Volatilität und Störungen profitiert und somit besser werden kann. Er kommt eigentlich aus der Finanzwelt, aus dem Trading und denkt da eher an Portfolien. Also wie muss ein Portfolio gebaut sein, ein Finanzportfolio, damit es das leisten kann. Hat es im Sinne von Skin in the Game auch selbst ausprobiert, offensichtlich, und ist stinkreich damit geworden in 2008 in der Finanzkrise. Und wenn man das auf Organisationen überträgt und mit dem Kinefin auch irgendwo anschlussfähig macht, dann geht es natürlich darum, okay, was braucht eine Organisation? Ja, Organisation ist ein komplex adaptives System, und welche Eigenschaften können Organisationen forcieren, damit sie unter Störungen potenziell profitieren oder zumindest einen Optionenstrauß verfügbar haben, wie sie auf eine Störung reagieren können. Der Dave Snowden, der Geleitwort zu dem Buch geschrieben hat, hat es in seinem Vorwort als Perdurability bezeichnet, nämlich wie überleben Systeme unter Beibehaltung ihrer Identität unter Störungen. Und natürlich sind alle Reaktionen möglich. Ne? Das kann eine robuste Reaktion sein, es kann eine resiliente Reaktion sein und es können antifragile Reaktionen sein, die den Bestand des Systems nachhaltig sozusagen sicherstellen.
Ich denke gerade so, naja, also das ist ja das, was im besten Fall ohnehin passiert. Also, dass eine Organisation dazulernt, wenn es in eben eine Krise kommt oder wenn es gestört wird. Das Problem daran ist ja nur, dass Organisationen es manchmal gar nicht merken, dass sie gestört werden könnten, ja, weil sie es einfach gar nicht als Störung übersetzen. Also es passiert etwas und sie reden sich das schön oder diskutieren sich das weg. Und dann werden sie erstmal nicht gestört und dann ist es aber auch schon zu spät und dann sind sie weg vom Fenster.
Genau, deswegen sind gewisse Eigenschaften notwendig oder dienlich, nicht notwendig, ich würde sagen dienlich. Und das ist keine Checkliste, implementiert das und dann wird deine Organisation auf alle Ewigkeiten überleben. Das kann es nie sein. Ich kann Antifragilität oder Perdurability nicht per Dekret implementieren mit einem Antifragilitätstransformationsprogramm. Und genau, das geht's nicht. Ja, das wäre genau das. Also, ja, das wäre genau kontra. Ja. Es sind ein paar Eigenschaften, eben wie Dezentralisierung, weil dann kann ich bessere Entscheidungen treffen und schnelle Entscheidungen treffen. Diversifizierung. Je mehr divers ich bin, desto mehr Methoden und Zugänge stehen mir in Bezug auf eine Störung ja zur Verfügung. Redundanzen. Wenn ich kein Fett habe, also der Klassiker, die höchst effiziente Organisation mit 0 Gramm Fett, die ausschaut wie ein Marathonläufer, wird nicht überleben, wenn sie aber mal dann sie in einem Cage wiederfindet, in Mixed Martial Arts. Ja? Und weitere Eigenschaften, wie zum Beispiel auf Signale zu hören, insbesondere auf leise Signale, weil wenn die lauten Signale da sind, so wie du gerade gesagt hast, na dann ist es schon spät. Ja? Und das Lustige oder Kontraintuitive ist, all diese Eigenschaften erhöhen die Komplexität in Organisationen und laufen somit der Effizienz entgegen. Ja? Aber Effizienz ist etwas, das in der komplizierten Domäne lebt, nicht in der komplexen Domäne. Und diese
also
Forderung.
Das ist natürlich vertrackt, ne? Also, ich sag mal, was wir jetzt gerade aktuell beobachten, ist ja dieses Zurückschnappen in möglichst schlank werden, ne? Also dein Beispiel mit dem Fitnesstrainer, mit dem 25-Jährigen, ohne irgendwie ein Gramm Körperfett.
Ja.
So. Und das machen aber ja gerade gefühlt alle. Ja, also die so in vorauseilendem Gehorsam, es könnte jetzt noch irgendwas ganz Schlimmes passieren, schrumpfen sich alle bis zum geht nicht mehr zusammen. Ja, und wie guckst du denn dann da drauf? Das wäre dann jetzt ja das Gegenteil davon, sich auf wirkliche Störungen vorzubereiten.
Ja, das ist interessant, weil du gerade das Wort Schrumpfen verwendet hast. Ich habe vorige oder vorvorige Woche einen Gastbeitrag in der Tageszeitung Die Presse zu dem Thema gehabt, zum Thema Schrumpfen konkret. Weil Schrumpfen ja nicht der symmetrische Prozess zu wachsen ist. Das geht ja anders. Ja? Und was machen Unternehmen
mal,
in der
Erklär mal, wo ist der Unterschied?
Da denken naja,
einige,
wir kennen Wachsen alle und Wachsen erzeugt ja Stabilität. Ja? Wenn ich größer werde, dann wird es wahrscheinlich unwahrscheinlicher, dass ich vom Markt verschwinde. Und Wachsen kennen wir und Wachsen verzeiht Fehler. Räume werden größer, ich wachse, ich häufe nur was an, dann wären auch Fehler verzeihbarer, weil eben Räume größer werden. Wenn ich jetzt schrumpfe, werden Räume kleiner und Fehler werden natürlich eklatant wichtiger oder werden sichtbarer. Und was machen Unternehmen in der Regel, also was ist die herkömmliche Herangehensweise, die Gießkanne? Ne? Alle 10%. Wurscht. Völlig egal. 10% über alles drüber. Ist natürlich Bullshit, nicht? Weil völlig undifferenziert, die einen könnten mehr, die anderen bräuchten vielleicht sogar mehr. Und bei den Dritten ist es egal, die können so bleiben, wie sie sind. Ja? Das Zweite ist die Machete. Ich schlage alles kurz und klein und baue auf den Scherben dann was Neues auf. Ist natürlich auch eine legitime Vorgehensweise, ist aber keine schöne Vorgehensweise. Nicht? Und es dauert natürlich, bis sie sowas wieder aus der Krise erfängt. Ja? Und die dritte ist, das ist eher so der österreichische Weg, würde ich sagen, lasst uns gar nicht groß drüber reden. Ja? Da wursteln wir uns schon durch. Ja? Das hat schon im Ersten Weltkrieg nicht funktioniert und funktioniert heute natürlich auch nicht. Da entstehen Gerüchte, da entstehen die ersten Leute fangen an zu gehen, die Stimmung wird schlecht. Aber das sind die drei, ich sage mal, Archetypen, wie heute geschrumpft wird, ja. Und man kann umgekehrt aus der Natur durchaus Anleihen nehmen. Ja, wie schrumpfen denn Pilze? Ja, indem sie die Ressourcen entziehen und das sterben lassen, was halt am wenigsten beiträgt. Wie wird ein Mammutbaum kleiner? Ja, indem er vielleicht einen ganzen Ast abwirft und sich so mit den restlichen verfügbaren Ressourcen auf seinen Erhalt konzentriert. Und so kann man ein paar Heuristiken aus der Natur ableiten, die einem dienlich sein könnten, intelligent zu schrumpfen. Und schrumpfen heißt nicht auf den Knochen. Auch hier muss ich wiederum ein bisschen Fett überlassen. Weil sonst bin ich wiederum der Marathonläufer in Mixed Martial Arts. Ja?
Genau, das meinte ich gerade. Ne? Also darauf wollte ich, also erstmal super spannend, diese verschiedenen Herangehensweisen an Schrumpfen. Und dass es natürlich irgendwie einer ungünstigen Logik folgt, ja, und dass man aus der Natur mehr lernen könnte, wie es besser ginge. Ne? Und gleichzeitig, wenn man jetzt das Ergebnis anguckt, also ich bin geschrumpft, eben aber auf diese Arten, die du eben beschrieben hast, dann bin ich ja nicht antifragil, sondern ich werde ja dann eigentlich fragiler, wenn man das überhaupt so sagen kann, oder?
Organisationen gestalten heißt, Dinge sichtbar machen, Muster erkennen, Wege entwickeln. Und dafür braucht es gute Werkzeuge wie Marker, Flipcharts, Pinnwände, Moderationskarten. Also ich arbeite schon seit über 20 Jahren nur mit Neuland-Produkten und auch heute in unseren Workshops und Seminaren bei Become Better. Denn Neuland funktioniert einfach, ist nachhaltig und macht Spaß. Und weil ihr hier zuhört, mit dem Code BECOMEBETTER spart ihr 15% auf alles im Neuland-Shop. Einfach einlösen auf neuland.com.
Naja, da muss man genauer hinschauen. Schrumpfen heißt konkret, ich in irgendeiner KPI weniger werden. Das könnten Mitarbeiteranzahlen sein, Budgets, whatever. Ja? da schrumpfe ich. Aber ich möchte ja vielleicht in einer anderen Kennzahl, nämlich vielleicht Umsatz oder Gewinn, tatsächlich ja weiterhin on rising high bleiben, also auf einem steigenden Kurs. Da muss man genauer hinschauen, auf welche Kennzahl sich das Schrumpfen bezieht und auf welche Kennzahl sich die Aussage der Antifragilität bezieht. Ich kann ja mit Schrumpfen trotzdem also kleiner werden und trotzdem höhere Margen erzielen.
Mhm. Absolut.
Ja. Ja, und insofern ist das halt differenziert zu betrachten. Ja.
Okay. Ja? Na gut. Okay, ist ja auch immer meine Antwort, aber ich dachte eben so, vielleicht haben wir was Spannendes entdeckt. Lass uns doch nochmal auch auf das Thema künstliche Intelligenz schauen. Und gerade was das jetzt heißt, wenn jetzt eben so eine Maschine dann eben doch Einzug erhält als Teammitglied oder geführt werden muss und ja, wo auch immer man da jetzt hinschauen kann. Aber ich glaube, dir geht es ja vor allen Dingen nochmal um den Unterschied zwischen Maschinenlogik versus menschliche Intelligenz oder Bewusstseinslogik und warum man auch beides brauchen wird, auch in Zukunft, ja.
Naja, ganz übersimplifiziert, um ein paar Unterschiede herauszuarbeiten. Die KI kann sehr gut deduktiv und induktiv denken, ja, also schließend vom Großen aufs Kleine oder von Evidenzen auf Muster. Da ist sie natürlich deutlich besser als wir Menschen, ja, weil sie viel mehr Daten verarbeiten kann, Muster findet, die wir vielleicht so nie analytisch finden würden, ja, mit Zettel und Papier, selbst mit Excel nicht. Ja. Auf der anderen Seite gibt es das abduktive Denken. Das ist, ich höre auf ein leises Signal und ich habe jetzt nicht tausende von Datensätze, um irgendetwas zu analysieren, sondern ich höre auf ein leises Signal und mir kommt ein Gedanke. Und das können große oder kleine Gedanken sein. Ein Beispiel ist, ich bin als militärischer Truppführer unterwegs, gehe auf eine Wiese, sehe hunderte Schafe und zwei davon haben halt nur drei Beine. Dann wäre das ein leises Signal dafür, dass vielleicht irgendwo ein Minenfeld unterwegs ist, also irgendwo herumliegt. Ja. Das wird die KI wahrscheinlich nicht entdecken, weil die zwei sind im statistischen Mittel rausgemittelt. Ja. Ein anderes Beispiel für abduktives Denken ist, wenn der Albert Einstein 1905 den Gedanken in die Welt setzt, wie würde das Universum ausschauen, wenn die Lichtgeschwindigkeit eine endliche Grenzgeschwindigkeit wäre und daraus die spezielle Relativitätstheorie ableitet, dann ist das ein neuer Gedanke, der vorher so nie da war. Und dieses abduktive Denken, dazu sind wir sehr, sehr gut fähig und das hilft uns auch insbesondere in Kombination mit leisen Signalen in der komplexen Domäne zu hantieren. KI kann uns sehr gut in der komplizierten und in der einfachen, in der klaren Domäne unterstützen. Wenn wir KI in der komplexen Domäne zu früh einsetzen und sagen, gib uns drei Varianten, dann sind wir wieder bei der Zielbilddiskussion. Dann schließe ich alle anderen potenziellen Varianten aus und ordne ja nur mehr alles, was ich höre, diesen drei Varianten unter und vergebe mir die Chance, dass etwas entstehen könnte, was vielleicht viel besser ist als alle drei Varianten zusammen.
Genau, zunächst, also ja, kann ich total bestätigen. Ne? Also Beispiel, was weiß ich, ich höre irgendeinen Podcast und bin dabei joggen im Wald. So, jetzt habe ich, bevor es diese ganzen Transkripte gab von den Podcasts, die jetzt ja automatisch so mitlaufen immer, ne, wo man dann ja eigentlich auch nochmal nachlesen könnte, habe ich mir vorher beim Joggen, wenn mir irgendein Gedanke kam, bin ich stehen geblieben, habe meine Notizfunktion geöffnet und habe das da schnell reingequatscht. So, jetzt hatte ich so eine kurze Phase, zum Glück kurze Phase, wo ich dachte, ja, das muss ich ja nicht mehr machen, weil wenn ich mir dann nachher das Transkript durchlese, dann wird der Gedanke mir schon wieder kommen. Da war
nicht
er
passiert.
Dann aber weg, weißt du?
Ja.
Und weil die KI an sich das dann zwar transkribiert, diesen Podcast, und vielleicht auch, ich könnte der KI dann auch sagen, so jetzt fass mir das Gespräch mal zusammen oder so, aber dann ist der Gedanke weg.
Ja, genau.
Also und dieses Weiterdenken des eigenen Gedankens, das kann natürlich die KI nicht. Ja.
Ja.
Und jetzt bleibe ich doch wieder stehen beim Job.
Ja, sehr schlau. Ich meine, man kann es auch anders zusammenfassen, ja, deutlich einfacher. Das kommt aus einem Gespräch mit einem guten Freund von mir, mit dem Herrn Robert Finan, an einem Sonntagnachmittag. Man kann auch sagen, die KI geht nicht duschen, ja, sie geht auch nicht aufs Klo und sie trinkt auch kein Bier mit einem guten Freund. Und die Frage ist, woher soll da jemals überhaupt ein guter Gedanke entstehen?
Ja, gut. So kann man natürlich auch drauf schauen, ja. Sehr schön. Also das heißt, du bist ganz zuversichtlich, dass es in Unternehmen einfach genügend Aufgaben geben wird, die einfach genuin menschliche Aufgaben bleiben werden.
Ja, die Gefahr ist, dass wir das nicht sehen und uns an dieser Ecke unterstützen lassen und dann de facto diese Capabilities sehr, sehr schnell verlernen. In der komplexen Domäne und uns auf die KI verlassen, die ja nur aus der Vergangenheit heraus agieren kann, weil sie ja nur Daten der Vergangenheit hat und keine Daten der Zukunft. Und dementsprechend wir uns dann in irgendeinem Mittelmaß wiederfinden und viele, viele Chancen vertun dadurch.
Ja. Na, ich bin immer gespannt auf die ganzen Forschungen, die kommen natürlich da jetzt gerade gar nicht hinterher, ne? Aber ja, es ist ja, also es hat ja ganz spannende Auswirkungen auf unser Gehirn gerade, was passiert. Ich merke das teilweise selbst beim Arbeiten mit KI, dass ich plötzlich anders denke oder mich auch anders fühle. Und ich bin ganz, ganz gespannt, was das eigentlich genau ist, was da alles abläuft, ja.
Ja, und die Versuchung ist ja riesengroß, ja, der unterliege ich ja auch täglich, ja, zu sagen, okay, machen wir mal einen Vorschlag. Aber jeder initiale Vorschlag, der von einer KI kommt, bei irgendeinem Thema, das jetzt wirklich eine große Novität hat, ja, und wo man vielleicht wirklich einmal noch nicht so genau weiß, wo sie das hinentwickelt, schränkt mir schon die Pfade in die Zukunft gedanklich ein. Ja. Das heißt, ab und zu macht es durchaus Sinn, mit einem weißen Blatt Papier zu starten. In den Wald zu gehen und einen Podcast zu hören und stehen zu bleiben, wenn einem ein Gedanke kommt.
Genau, absolut. Lass uns noch mal schauen, wir sind da vorhin so ein bisschen abgebogen. Ich habe das dann gedanklich geparkt, habe gedacht, na, das kommt ja später noch mal. Wir waren bei diesen ganzen Zielbildern, bei der ganzen Strategie, beim Thema Planung, bei der Erkenntnis, na klar kann ich Zukunft nicht vorhersagen. Ja, was wäre aber trotzdem eine Möglichkeit, dass sich Unternehmen eben doch ausrichten? Also mal angenommen, ihnen taugt es nicht so sehr, dieses streng experimentelle Vorgehen auszuprobieren. Ne? Also das sage ich jetzt ja nicht ohne Grund, sondern mir fallen zig Organisationen ein, die sagen würden, nein, um Gottes Willen, das passt ja zu uns überhaupt nicht. Und wir müssen hier auch eine bestimmte Managementlogik bedienen oder die des Aufsichtsrats oder irgendwelcher regulierenden Behörden. Also wir haben hier einfach bestimmte einfach Regularien auch einzuhalten und wir müssen hier Sachen abliefern. So, jetzt könnte man ja mit Szenarien arbeiten, oder?
Naja, natürlich, Szenarien sind schon mal besser, als ich lege ein Zielbild hin und in dem Spannungsfeld bewegt man sich gerade im deutschsprachigen Raum ja permanent, ne? Weil Unternehmen ticken kompliziert oder glauben kompliziert zu ticken und wenn man tatsächlich der Komplexität Tribut zollen will als Manager, dann begibt man sich ja potenziell in eine exponierte Position, weil man macht etwas anders, als man es normal machen würde. Und belohnt wird natürlich Anschlussfähigkeit und erwartetes Verhalten, also entscheid halt und mach einen Plan. Ja. Ich sage immer, das ist die Management-Romantik der 90er und Nuller Jahre und es erzeugt natürlich eine Scheinillusion. Wir suchen den Schlüssel unter der Laterne, nur weil dort das Licht brennt, nicht weil wir ihn dort verloren haben. Wird aber trotzdem belohnt. Ja. Das ist die Vorderbühne, wo man halt quasi dann seine... Ich hab's gemacht, wir haben es wirklich super analysiert, wir haben einen Plan gehabt, der ist halt leider nicht aufgegangen. Ja. Alles gemacht, ja, kann man halt nichts machen. Ja. Dass man es anders machen hätte können, darüber denkt ja keiner nach. Und in diesem Spannungsfeld bewegt man sich natürlich permanent, ja, weil die Erwartungen oft einmal andere sind. Und die muss man dann auch zum Teil erfüllen. Ja. Und das ist wiederum Ermessenssache, mit dieser Ambiguität umzugehen. Natürlich, wenn mir jemand fragt, wenn ich jetzt sage, ich weiß es nicht, dann wird die nächste Frage sein, wann weißt du es denn? Mhm. Ja? Ja, na, da muss ich mir halt vielleicht einen Plan machen und nach außen Plan spielen, aber nach innen trotzdem Erkenntnisse aufbauen, eben wie gesagt über Experimente, dann bediene ich das System halt auch so gut wie möglich in dem Spannungsfeld. Aber wie pervers die Frage ist, kann man sie verdeutlichen, wenn man sich überlegt, wenn irgendjemand zum Herrn Einstein 1905 hingegangen wäre und gefragt hätte, du, wann ist denn jetzt die allgemeine Relativitätstheorie fertig und was werden die Aussagen sein?
Ja, das ist richtig. Ja, lass uns mal so Richtung Schluss schauen. Wie guckst du denn auf diese ganze aktuelle Transformationsdichte? Also was wünschst du dir, dass Organisationen jetzt vielleicht auch nicht mehr tun oder was sie besser tun? Oder was wäre für dich das wichtigste Lernfeld für Organisationen?
Ja. Naja, wenn... Eine einfache und zwar komplizierte Maßnahme ist ja für viele Organisationen schon einmal überhaupt transparent zu machen, was alles in ihrer Organisation läuft. Und das auf die Organisation zu verorten. Eine ziemlich banale, einfache Maßnahme. Ja. Aber die wenigsten Organisationen haben sowas wie ein Portfolio an Projekten. Aber ich kenne überhaupt keine Organisation, die ein Portfolio an Change-Maßnahmen hat. Mhm. Ja, also ich sag Projekte, was weiß ich, in der Software, okay, dann haben wir halt 150 Projekte, dass irgendjemand ein Portfolio darüber stülpt, das kann schon mal passieren. Finde ich aber auch relativ selten. Ja. Dann vielleicht sogar noch Prioritäten vergibt mit 1 bis 150 und nicht wichtig, sehr wichtig, Vorstand, Geheimprojekt, ja, sondern tatsächlich ein Ranking. Aber ein Portfolio an Change-Maßnahmen, ja. Wir führen gerade KI ein, wir machen eine Reorganisation, wir holen die Leute zurück aus dem Homeoffice oder wollen sie zurückholen aus dem Homeoffice und gleichzeitig bauen wir ein neues Raumkonzept von Einzelbüro auf Großraum um, ja. Wie hängen all diese Dinge zusammen? Die detonieren alle vier bei einem Mitarbeiter und somit bei jedem Mitarbeitenden, ja. Ja. Und sich das einmal zu überlegen, nur einmal auf einer komplizierten Portfolio-Ebene, mhm, ja, hilft schon einmal, glaube ich, um viele Absurditäten in Organisationen transparent zu machen. Mhm.
Ja. Ja, also den Überblick zu behalten, aber nicht nur das, sondern wirklich zu schauen, wie hängt das aber auch alles zusammen und ja, wie kann ich das vielleicht auch zusammendenken, ja, ja, und dann mir und, auch viel Zeit und Ressourcen sparen.
Und dann das Bild on the ground abzufragen, nämlich wieder dieses Ist-Bild herzustellen. Ja? Welche Geschichten, Mikronarrative kursieren denn gerade in der Organisation? Wie geht's den Leuten? Was erzählen die? Ja? Das ist natürlich der zweite Punkt. Ich muss wissen, wie das System gerade unterwegs ist. Warum sind die in Widerstand? Widerstand ist ja nur Symptom und Widerstand ist ja Charakterschwäche. Widerstand ist ganz normal. Wir wehren uns immer gegen Change, ja, weil wir das so gelernt haben, weil wir mit Energie gut haushalten wollen. Aber diese Dinge zu betrachten, zu sagen, ja, Menschen sind nicht schlecht und wenn die nicht wollen, dann können sie oft einmal nicht. Ja.
Das stimmt, aber genau, Widerstand ist ja häufig auch was, was nichts mit der eigenen Person zu tun hat, sondern eher eine Verantwortungsübernahme ist für das Gesamte. Und vielleicht auch der Hinweis, dass vielleicht irgendwas übersehen werden könnte. Ja.
Genau. So. Angst vor Statusverlust, Angst, dass irgendetwas passiert, was nachher schlechter wird. Ja. Angst vor Autonomieeinschränkung, all das. Aber niemand steht in der Früh auf und sagt, heute gehe ich wieder mal in den Widerstand, weil ich das so will. Ja. Es gibt immer gute und rationale Gründe dafür oder emotionale Gründe und auch die sind zulässig. Nicht, weil ich kann die Emotionen nicht wegdiskutieren. Die sind ja da. Mhm. Und tatsächlich Systeme so zu betrachten, wie sie wirklich sind in der Realität, zu versuchen, das Komplizierte vom Komplexen zu unterscheiden und mit unterschiedlichen Maßnahmen zu behandeln, halbwegs einen Überblick zu haben, was in der Organisation läuft und halbwegs einen Überblick zu haben, wie es den Leuten tatsächlich geht. Weil am Ende des Tages sind es die Menschen, die in der direkten Wertschöpfungskette drinnen stecken, die auch einen Wert schaffen. Alle anderen drüber, ja, sollten eigentlich dafür da sein und nicht um sich selbst zu bedienen.
Mhm. Wie ist deine Wahrnehmung? Ist es mehr oder weniger geworden, dass man so das Ohr an die Schiene legt?
Ja, also kann ich jetzt nur bedingt eine Aussage treffen, aber es wird wahrscheinlich Organisationen geben, die reflexartig eben zurückschrecken auf altes Verhalten. Ja, wir sagen schon top-down an, was zu passieren hat, und das drücken wir durch, weil das halt gelernter ist, und das ist wieder der Schlüssel unter der Laterne. Ja. Und vielleicht gibt's auch die eine oder andere Organisation, die da dagegen schwimmt und tatsächlich versucht, on the ground die Dinge zu erfassen und ein Ist-Bild herzustellen, um aus dem heraus eben gut agieren zu können. Das ist ja die Chance. Ja.
Ja. Aber habe ich irgendwas gar nicht angesprochen, was du aber gerne jetzt mal noch hier mit reinbringen würdest?
Nein, fällt mir jetzt eigentlich nichts ad hoc ein.
Okay, wunderbar. Ja, das Thema ist natürlich vielfältig und man könnte hier und da natürlich noch vertiefen. Aber ich glaube, man kann ja auch einfach dein letztes Buch auch lesen, ne?
Das kann man natürlich machen, ja. Das würde mich sogar sehr freuen, und über Feedback freue ich mich noch mehr. Ja,
ja. Wo trifft man dich? Auf LinkedIn oder?
Man trifft mich auf LinkedIn, man trifft mich im Internet, ganz normal googeln. Ja. Man trifft mich in Wien.
Ja.
Man trifft mich aber auch in Deutschland bei der einen oder anderen Veranstaltung immer wieder mal.
Ja.
Und man trifft mich bei Wiley oder bei Amazon. Ja.
Okay, wunderbar. Dann lieben Dank, Thomas, für das schöne Gespräch, und ich sag mal bis zum nächsten Mal.
Vielen lieben Dank, Christina.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast für wirksame Führung und Zusammenarbeit. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne und folge uns, denn das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!